es ist unglaublich wichtig, Objekte gut zu dokumentieren, solange man sie hat. In dem Moment, wo das Objekt weg ist, kann man es halt nicht mehr dokumentieren.
Herzlich willkommen in Folge 126 von Die Sucht zu sehen, den Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Juristin und Kunsthistorikerin Amelie Ebbinghaus. Amelie stammt aus Münster, wohnt in London und leitet dort ein Team, das falsche Kunstwerke entlarvt und gestohlene oder auf andere Art verschollene Kunstwerke wieder aufstöbert. Wie, wann und wo etwa ein gestohlenes Kunstwerk wieder auftaucht, ob es noch viele Schlupflöcher im internationalen Kunsthandel gibt und wie man sich als Käufer, Händler oder Künstler besser gegen Diebstahl absichern könnte, das erzählt uns Amelie Ebbinghaus jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Sie wohnen in London, haben aber in Münster, wo Sie, glaube ich, auch geboren sind, und in Heidelberg und in Bologna studiert, und zwar Jura und Kunstgeschichte. Noch während dieses Studiums haben Sie angefangen, einen Tag in der Woche im Restitutionsteam von Christie's zu arbeiten. War das eine spannende Zeit? Erinnern Sie sich noch an Ihren größten Fall, würde ich sagen, wenn das nicht so nach Detektiv klingen würde?
Also das war eine super spannende Zeit. Es ist ja irgendwie doch eine relativ ungewöhnliche Kombination, Jura und Kunstgeschichte zu machen. Aber ich hatte das Glück, dass ich das in Heidelberg eben parallel anfangen durfte und dann in London mit einem Master hier aufgreifen konnte und wirklich zusammenbringen. Und da war dann irgendwie der Fokus Restitution, Nazi-Raubkunst auch schon ein bisschen klar für mich. Und in der Zeit dann bei Christie's da reinschnuppern zu können, war wirklich total spannend. Und was ich ganz toll fand, waren damals die Besuche hier in London in der Witch Library. Die ist im Courtauld Institute und das ist wie so eine Art Bilderbibliothek, wo man reingeht und man bekommt irgendwie ein Werk von Monet zu recherchieren und muss dann überlegen, ob das eine Landschaft ist und hochkant oder Landscape Format oder ist ein Baum links oder rechts und ist Wasser drauf oder kein Wasser. Und so sind dann die Ordner für Monet sortiert und man sucht dann durch diese Ordner, damals manuell, nach seinem Werk. Und das fand ich total faszinierend und spannend.
Ja. Sie haben dann, ich glaube 2016 war das, beim Art Loss Register, kurz ALR, in London angeheuert. Das ist ein privates Unternehmen, vor, glaube ich, jetzt mittlerweile über 30 Jahren auf Initiative des Kunstmarktes und von Versicherungen gegründet, die gemerkt haben, wir brauchen so eine Institution. Was genau macht denn das ALR und was machen Sie dort?
Also die Idee genau bei der Gründung war eben auf Initiative einerseits des Kunsthandels und andererseits der Versicherungsbranche, dass man eigentlich keine Möglichkeit hatte damals, das war in den frühen 90er Jahren, auf Diebstähle, auf die Versicherungen ausbezahlen, eine Möglichkeit zu haben, die Werke wiederzufinden. Und die Idee war ein bisschen ganz ähnlich eigentlich wie beim Grundbuch für Grundstücke und Immobilien, dass man so eine Art Register anlegt, die es den Versicherungen erlaubt zu melden, wenn sie auf ein gestohlenes Werk ausbezahlt haben und auf der anderen Seite dem Kunstmarkt erlaubt, einfache Abfragen zu stellen und festzustellen, das Kunstwerk, das wir hier verkaufen wollen, ist das problematisch, ja oder nein? Und muss man sich vielleicht mit einer Versicherung dazu in Verbindung setzen? Also der Ansatzpunkt war erstmal wirklich Diebstähle. Und dann hat es sich natürlich extrem weiterentwickelt von dort, insbesondere dann auch in den späten 1990er Jahren, als der ganze Komplex Nazi-Raubkunst wieder sehr stark neu dazugekommen ist. Und ja, kleine spannende Nische, aber hat sich sozusagen jetzt über 30 Jahre zu der zentralen Recherchequelle, Due Diligence-Quelle eigentlich für den Kunstmarkt entwickelt.
Was Sie also demnach machen, de facto, ist den Kunstmarkt vor problematischer Ware schützen. Und Sie leiten dafür ein Team, denn Sie haben gerade nicht gesagt, was Sie eigentlich machen. Sie sind mittlerweile die Direktorin, richtig?
Genau, ich bin eine der Direktorinnen oder Direktoren sozusagen. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt bei uns. Wir haben, wenn man so will, drei Standbeine. Das eine ist das Registrieren von Objekten. Das zweite, und das ist mein Fokus, ist die Recherche von Objekten für den Markt. Und das dritte ist, in dem Fall, wo wir dann ein problematisches Werk identifiziert haben, die Recovery, das heißt die Zusammenarbeit mit den Parteien, dann auch eine Lösung zu finden, damit das Werk entweder verkauft werden kann oder eben zurückgeführt wird an denjenigen, dem es mal abhanden gekommen ist. Also mein Team sitzt sozusagen in der Mitte und ist das Team, was für die Auktionshäuser, für die Kunsthändler, für die Museen, Sammler, die bei uns anfragen, dann Werke überprüft und dabei so eine Art Risikoanalyse eigentlich macht.
Ja, was für Leute sind bei Ihnen im Team? Aus welchen Bereichen kommen die?
Wir sind ein bunter Mix. Bei mir im Team ist es wichtig, dass alle Deutsch sprechen und lesen können, weil wir sehr viel mit Quellen aus der NS-Zeit arbeiten, die dann halt auf Deutsch sind. Teilweise auch auf Französisch, Holländisch und Italienisch. Das heißt, wir haben teilweise Leute, die wirklich Sprachen studiert haben. Dann natürlich Kunsthistoriker, weil wir am Ende des Tages uns viele, viele Kunstwerke jeden Tag angucken. Und dann haben wir auch Juristen im Team. Also wir sind tatsächlich interdisziplinär aufgestellt und brauchen das auch.
Eine Recherche, haben Sie in einem Vortrag mal gesagt, beginnt mit einer Einheit von Mitarbeitern in New Delhi. Wie genau läuft das? Was tun die Kollegen da in Indien? Warum sind sie in Indien?
Ja, warum sind sie in Indien? Das ist wahrscheinlich aus englischer Sicht so entstanden, ja. Weil also in Neu-Delhi sitzen sozusagen die Kollegen, die zum einen die Objekte in die Datenbank einpflegen, um deren Registrierung wir aus London bitten. Das heißt, wir in London prüfen, kann etwas auf die Datenbank gelangen? Und wenn wir sagen ja, dann geht das an das Team in Indien und die machen sozusagen die Datenpflege. Die sind aber auch diejenigen, die die Webseiten von unseren Auktionskunden, wie zum Beispiel Griesebach, eigentlich jeden Tag überprüfen, gucken, kommt da eine neue Auktion. Und sobald eine neue Auktion da ist, gehen die in den Erstcheck gegen die Artlos Register Datenbank. Das heißt, dieser erste Check findet sozusagen in Neu-Delhi statt und bei mir landen dann auf dem Schreibtisch die Werke, die von den Kollegen in Delhi als potenziell problematisch identifiziert worden sind. Sei es, weil wir eine passende Datenbankregistrierung für ein ähnliches Objekt haben oder weil ein Name in der Provenienz vorkommt, der bei uns als sogenannter Red Flag gilt. Heißt eine Familie, die von den Nazis verfolgt wurde oder jemand wie Hermann Göring, der ist nun also der größte Profiteur. Aber es gibt natürlich auch kleinere Kollaborateure.
Ja. Und dieses Team in Indien, können die irgendwas, was die Londoner nicht können? Oder ist es eben einfach so, die arbeiten eben remote?
Also man hat das ausgelagert nach Indien zum einen, weil es ist natürlich eine relativ monotone Arbeit, viel Datenbankabfrage. Früher waren die Teams in Köln und London, aber da war es super schwierig, Leute zu bekommen, die den Job auch länger machen. Und man kann sich natürlich vorstellen, so eine Datenbank ist komplex. Je länger jemand diesen Job macht, desto besser kennt er sich mit der aus. Wenn jetzt alle 2 Jahre oder jedes Jahr da viel Wechsel im Team ist, ist das nicht so gut. Und wir haben in Delhi inzwischen Mitarbeiter, die seit über 15 Jahren diese Arbeit machen und mitbetreuen. Und die kennen die Datenbank einfach unfassbar gut. Und können dementsprechend dann auch sehr gut andere Leute trainieren. Und dann ist es natürlich auch ein Land, wo sehr viele ganz toll ausgebildete Software-Engineers und IT-Spezialisten sitzen, die für uns natürlich gerade für die Weiterentwicklung der Datenbank auch super wichtig sind.
Auf wie viele Registrierungen und auf wie viele Objektprüfungen kommen Sie denn jährlich?
Also wir haben im Moment auf der Datenbank etwas über 700.000 Objekte registriert. Das sind also die Objekte, nach denen wir suchen. Gestohlene Objekte, Nazi-Raubkunst, aber auch Objekte, die vielleicht Gegenstand von Eigentums- oder Sicherheitsinteressen von Dritten sind. Und dann führen wir im Jahr in etwa 400.000, 450.000 Checks durch. Das heißt, das sind dann die Objekte, die durch den Kunstmarkt oder durch Ausstellungen wandern und die bei uns angefragt werden.
Wer fragt das an? Eher die Kundenseite oder eher die Verkaufsseite?
Beides. In Deutschland gibt es ja das Kulturgutschutzgesetz, was Kunsthändler eigentlich verpflichtet, eine gewisse Sorgfalt vor dem Verkauf von Kunstwerken anzulegen. Und die umfasst unter anderem bei bestimmten Kunstwerken auch Datenbankprüfungen. Das heißt, Kunsthändler, Auktionshäuser sind eigentlich unsere Hauptkunden, auch Kunstmessen. Aber genauso natürlich auch ein Käufer, der, bevor er ein Kunstwerk ankaufen möchte, ein Sammler oder ein Museum, dann sicherstellen will, dass er sich eben nichts ins Haus holt, was eine problematische Herkunft hat.
Sie wollen, haben Sie vorhin gesagt, so eine Art Grundbuch sein für die Kunstwelt, also eine zentrale Quelle oder auch Datenbank, in der dann ein Kunstteilnehmer prüfen kann, ob das Kunstwerk zum Beispiel einem Verkäufer tatsächlich gehört oder ob es frei ist von Rechten. Wie finanzieren Sie sich als Unternehmen?
Also wir finanzieren uns hauptsächlich, also zu 100% tatsächlich, über das sogenannte Due Diligence Einkommen. Das heißt, weil das am Artos Register eben eine geschlossene Datenbank ist, mit privaten Daten, die Abfragen, die ein Unternehmen wie Griesebach oder auch ein Sammler vor dem Ankauf bei uns macht, sind kostenpflichtig und die werden von geschulten Mitarbeitern durchgeführt und darüber wird sozusagen der laufende Betrieb abgedeckt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir ein Match, nennen wir es, im Markt identifizieren und an der Rückführung mitarbeiten, dann bekommen wir in einigen, nicht in allen Konstellationen, eine sogenannte Recovery Fee, die sich dann am Wert des Objektes bemisst. Die fällt allerdings nur im Erfolgsfall an. Das heißt, nur wenn das Objekt zum Beispiel an das Diebstahlsopfer oder die Versicherung zurückgeführt wird oder es eine Kompromisslösung gibt, wo dem Opfer oder der Versicherung zumindest irgendein Erlös zufließt.
Sie wollen den Diebstahl von Kunstwerken auf die Art nicht lohnend machen. Welche Schlupflöcher gibt es denn trotzdem noch?
Also Schlupflöcher gibt es natürlich immer noch, weniger bei den sehr hochwertigen Kunstwerken, weil bei einem sehr hochwertigen Kunstwerk ist es einfach so, wenn sie den Marktpreis erzielen wollen, dann bleibt es ihnen nichts anderes übrig, als zu einem Haus wie Griesebach, das eine Reputation hat, zu gehen. Und das sind natürlich die Häuser, die selber Provenienzforscher haben, die selber mit uns Prüfungen vornehmen. Da gibt es also kein Schlupfloch. Für kleinere Objekte ist tatsächlich so, dass immer noch Facebook Marketplace oder eBay oder auch der Flohmarkt immer noch natürlich so eine Grauzone ist. Wir haben das ganz besonders zum Beispiel gesehen bei den Diebstählen aus dem British Museum hier in London. Das waren dann kleinere Objekte, die halt über eBay verkauft worden sind. Da kann man natürlich nicht den vollen Wert generieren, aber man kann zumindest irgendwie Geld machen, wenn man so will.
Ja. Welche Rolle spielt die KI bei Ihrer Arbeit?
Im Moment noch eine, vor allem über die wir nachdenken. Langfristig, glaube ich, eine sehr, sehr wesentliche. Im Moment ist es so, dass wir allein auch auf der Bilderkennungsseite noch keine KI oder Software oder Anwendung gefunden haben, die das menschliche Auge ersetzen kann. Das liegt daran, dass bei uns die Abbildungen auf der Datenbank, wenn es denn überhaupt eine Abbildung gibt, teilweise ganz kurios sind und unglaublich schwierig zu erkennen. Wir haben einerseits die Nazi-Raubkunst, wo wir Objekte haben, da gibt es gar keine Abbildung, sondern nur eine Beschreibung. Und dann gibt es Objekte, die super gut mit High-Resolution-Images dokumentiert werden. Und dann gibt es so, wir haben eine Uhr zum Beispiel registriert, da ist die Abbildung dazu ein Hund, der auf die Uhr beißt. Und irgendwie war das halt so ein Snapshot, den jemand gemacht hat. Und genauso haben wir natürlich auch die Oma, die im Wohnzimmer sitzt und an der Wand dahinter hängt das Bild, was gestohlen wurde.
Ja.
Und dementsprechend sind diese Bilder ganz wahnsinnig uneindeutig und wir arbeiten im Moment viel daran zu überlegen, wie wir diese Bilder so gut lesbar machen, dass eine KI eindeutig erkennen kann, dass wir eben nicht nach einem Bild suchen, wo in der Mitte eine Dame im Wohnzimmer ist, sondern nach dem briefmarkengroßen Landschaftsbild, was sich dahinter an der Wand befindet. Und das ist die Bildseite und auf der Textseite ist es im Moment auch so, dass wir in der Datenbank so arbeiten, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel Meer eingeben, dann wird natürlich auch parallel nach Synonymen wie Wasser, Sea, Ocean und so weiter gesucht. Aber die manuelle Recherche konnten wir noch nicht durch eine KI ergänzen oder unterstützend heranziehen oder auch ersetzen, die dann zum Beispiel selber so eine Bildbeschreibung vornehmen würde. Das wird aber, denke ich, kommen und da sind wir natürlich wahnsinnig in Überlegungen und im Gespräch, wie man das alles am Ende zumindest die Basischecks durch eine KI durchführen lassen kann. Der weitere, die tiefergehende Recherche wird wahrscheinlich immer durch Menschen erfolgen, zum Glück.
Ja, jetzt haben Sie es gerade kurz vorhin gesagt, Sie haben die Provenienzforschung auch ausgeweitet auf Objekte, richtig wie Uhren, auf Schmuck demnach.
Ja. Ja. Also wir heißen Atlas Register, es gibt aber wirklich alles Mögliche auf der Datenbank. Von natürlich klassischen Ölgemälden, Drucken, Zeichnungen über Möbelstücke, Porzellan, Silber, Schmuckuhren, Musikinstrumente, viele Bücher, also wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Im Grunde genommen eigentlich alles, was Sie in einem kleinen lokalen Museum oder auch bei einem kleineren Auktionshaus in so einer Sammelauktion finden könnten.
Okay. Gibt es denn einen Künstler, nach dem Sie am häufigsten suchen?
Ich glaube, das ist Picasso seit Jahren.
Okay.
Das ist auch der, für den wir am allermeisten Registrierungen haben. Der war natürlich unglaublich aktiv und hat ja nicht nur Ölgemälde gemacht, sondern auch viele Drucke und Porzellane und sogar Schmuckobjekte. Also das ist immer noch die Top 1.
Verstehe. Wie viel Zeit, wenn man das sagen kann oder so über den Daumen peilen kann, wie viel Zeit vergeht, ehe ein gestohlenes Kunstwerk wieder im Markt auftaucht?
Bei Kunst dauert es normalerweise relativ lange. Wir sehen in der Regel oft, dass wirklich auch 10, 20 Jahre vergehen. In manchen Fällen glauben wir bewusst, dass sozusagen die Diebe oder die damit verbundenen Täter, Mittäter Objekte erst in den Markt bringen, wenn schon juristisch die ersten Verjährungsfristen in manchen Ländern greifen. Manchmal ist es, glaube ich, auch einfach Zufall. In vielen Fällen ist es natürlich so, dass wir Werke erst finden, wenn sie wieder auf den Markt kommen. Das heißt, meistens hat jemand es gutgläubig erworben oder vielleicht geerbt und dann sind wir oft bei 20, 30 Jahren. Das ist für Kunst so der Regelfall. Ganz anders ist es bei den Uhren. Da kann es tatsächlich sein, dass wir eine Uhr und sogar recht häufig schon 4, 5 Tage nach dem Diebstahl wiederfinden. Und die ist in der Zwischenzeit auch oft schon über 2, 3 Grenzen gereist.
Ach, Wahnsinn. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Dieses Diebesgut, wo findet es sich wieder? Also ist es meistens im selben Land, in derselben Straße oder ist es auf einem anderen Kontinent? Wo reist das hin?
Also in der Mehrzahl der Fälle ist es über Grenzen gereist. Hängt natürlich ein bisschen vom Künstler ab. Wenn es jetzt ein Künstler ist, der einfach wahnsinnig spezifisch, jetzt sagen wir mal bekannt, nur
Picasso.
Vor allem in Deutschland. Picasso auf der ganzen Welt. Der reist wirklich gerne und viel und ist überall beliebt. Da ist es normalerweise so, dass ein Kunstwerk, wenn wir es wiederfinden, Grenzen überschritten hat, was natürlich dann die ganze juristische Aufdröselung oft komplizierter macht. Bei Uhren auch. Wir haben immer wieder auch ganz kuriose Fälle. Ich erinnere mich an einen größeren Fall in Dänemark, wo wir ein Kunstwerk wiedergefunden haben und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass der Dieb, der auch noch auf einem ganzen Stapel weiterer Werke aus demselben Museum saß, tatsächlich nur wenige Straßen von diesem Museum entfernt gelebt hat.
Ah ja, und der ist nichts losgeworden in der ganzen Zeit, ja?
Ja, der saß da so drauf und dann hat er es wahrscheinlich das erste Mal versucht und dann haben wir zum Glück die Möglichkeit gehabt einzuschreiten und hat sich dann daraus ein größerer Fall entwickelt.
Verstehe. Haben Sie denn eigentlich so ganz praktisch anwendbare Tipps für Käufer, Tipps für Händler oder auch Tipps für Künstler, dann, um sich möglichst gut schützen zu können?
Ui, ja, viele, glaube ich. Für Künstler, da sehen wir immer wieder, dass Werke leider, die selbst geschaffenen Werke, nicht ganz so gut dokumentiert wurden. Und dann, wenn irgendwas verschollen ist, weiß eigentlich keiner mehr ganz genau, was war das jetzt und wieso ist das eigentlich abhanden gekommen. Das ist ein Appell, der sich richtet sich an Künstler, aber auch an Sammler von Kunst. Es ist unglaublich wichtig, Objekte gut zu dokumentieren, solange man sie hat. Kunstdiebstahl ist selten, aber er passiert. Es gibt auch immer wieder Unterschlagungen. Es gibt natürlich auch die Transportverluste. Und wenn man am Ende nur das Foto von der Oma im Wohnzimmer mit der Briefmarke im Hintergrund hat, ist es einfach schwieriger, das Objekt wiederzufinden, als wenn es ein sehr gut dokumentierter Fall ist. Aber in dem Moment, wo das Objekt weg ist, kann man es halt nicht mehr dokumentieren. Deshalb ist es wirklich wichtig, gute Abbildungen von Objekten zu machen und einfach vielleicht auch zu Hause eine kleine Liste oder ein Spreadsheet zu führen, wo man mal sagt, was sind eigentlich die Objekte, die ich habe und was weiß ich über die, um das zu dokumentieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann für diejenigen, die kaufen, glaube ich, am Ende ist es super wichtig, sich zu überlegen, wo kauft man und in welchen Umständen. Und wenn die Umstände irgendwie komisch sind oder etwas too good to be true, wie wir hier sagen, aussieht, dann ist es das in der Regel auch. Und dann sollte man diese sozusagen roten Fahnen auch nicht ignorieren. Und man sollte eigentlich immer Fragen stellen, gerade wenn man ein älteres Kunstwerk, was jetzt nicht gerade frisch vom Künstler geschaffen wurde, kauft.
Ja, und schließlich die Händler.
Und die Händler, die wissen eigentlich sehr gut, dass sie sozusagen in einer Prüfpflicht sind. Da ist es natürlich wichtig, gut zu dokumentieren, woher haben die ein Kunstwerk, wer liefert das ein, da möglichst viele Fragen zu stellen, was weiß denn derjenige noch über die Herkunft des Kunstwerkes und dann wirklich mit dem Objekt selber anfangen, in die Recherche zu gehen. Es ist dann zum einen, sich die Rückseiten anzugucken, die Unterseiten bei Porzellan oder Silber. Sind da irgendwelche Nummern drauf, die komisch aussehen und gegebenenfalls dann halt Experten um Rat fragen und natürlich auch eine Datenbankprüfung vornehmen?
Jetzt haben Sie vorhin erläutert, dass Deutschland die Händler in die Pflicht nimmt mit Gesetzen. Wie ist das in anderen Ländern?
Es gibt in vielen Ländern inzwischen vergleichbare Gesetze und meistens ist es so, auch wie auch in Deutschland, dass sozusagen ab einer bestimmten Wertgrenze erhöhte Prüfpflichten gelten oder für besonders riskante Objekte, wie jetzt zum Beispiel Antiken, bei denen vielleicht eine Raubgrabung im Raum stehen könnte, auch erhöhte Sorgfaltspflichten gelten. In anderen Ländern gibt es, zum Beispiel in England, jetzt so ein geschriebenes Gesetz nicht. Es ist aber trotzdem, wenn man so will, Best Practice im Kunstmarkt, je nach Wert und Risikoprofil eines Kunstwerks mehr oder weniger Recherchen zu machen. Und in England kann einem das Unterlassen einer solchen Recherche dann vor die Füße fallen, wenn man am Ende vor Gericht landet und man kann sich dann eben nicht auf Gutgläubigkeit berufen, wenn man nicht auch ein bisschen selber recherchiert hat und die richtigen Fragen gestellt hat.
Verstehe. Frau Ebbinghaus, wir kommen jetzt schon zum Ende unseres Podcasts. An diesem würde ich Ihnen auch gern dieselben zwei Fragen stellen, die ich allen Gästen hier stelle. Die erste lautet: Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Also das ist natürlich irgendwie immer schwer zu beantworten. Ich glaube, ich habe eins, was ich unglaublich spannend fand, als ich es das erste Mal besichtigt habe. Und das ist die Gulbenkian-Sammlung in Lissabon, weil die ist eigentlich ein Ritt durch die komplette Kunstgeschichte. Das ist wirklich irre. Die haben einfach von jedem berühmten Künstler mindestens ein Werk und fangen aber auch ganz früh an und enden in der Moderne. Und das hat mich fasziniert, weil ich dachte, da kann man sich fast das Kunstgeschichtsstudium sparen, wenn man da wirklich mal gründlich durchgeht. Aber mein Herz schlägt natürlich auch sehr für die Londoner Museen, insbesondere für die Wallace Collection. Da habe ich ganz in der Nähe gewohnt und in meinem eigenen Studium viel, viel Zeit verbracht.
Sehr schön. Wenn ich Ihnen jetzt ein Kunstwerk schenken würde und Sie könnten sich jedes auf dieser Welt aussuchen, welches wäre das?
Also, eigentlich bin ich selber eher in der zeitgenössischen Kunst unterwegs, aber es gibt ein Kunstwerk in der National Gallery hier in London und das ist ein ziemlich großes Sketch, also eine Skizze, eine Zeichnung von Michelangelo, von der Anna Selbtritt, also Madonna mit ihrer Mutter und dem Jesuskind. Und das ist einfach zeichnerisch so toll und so spannend und ist natürlich was, was man geschenkt bekommen müsste.
Ja. Okay, Frau Ebbinghaus, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich spannende Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Folge 126 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.